24 Börse People. And now in season 15. Presented by 3BG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 15 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, 3 Banken, Generali, KAG. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 11. Gast in Season 15 ist Bettina Fuhrmann, Leiterin des Instituts für Wirtschaftspädagogik an der WU Wien. Sie ist eine meiner Beiratskolleginnen im Zertifikateforum Austria, Mitentwicklerin des Finanznavi und vor einem Jahr hat sie das Zentrum für Finanzbildung gegründet und jetzt ist sie hier bei mir im Studio. Liebe Bettina, servus und herzlich willkommen.
Dankeschön, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Ich freue mich auch. Wir kennen uns eine ganze Zeit schon. Wir sind, wie gesagt, Beiratskollegen, Kolleginnen in Zertifikateforum und du kennst auch die Gegend. Ne?
Ja, natürlich.
Mit deiner mehrfachen WU-Vergangenheit.
So ist es.
Studierend und als
Arbeitend.
Als Arbeitende. Genau. Aber ja. Karriere, Werdegang, Podcast. Ich beginne in Krems.
So ist es.
Bitte.
Ja, in Krems hat es begonnen. Da habe ich das Gymnasium besucht. Und habe ein neusprachliches Gymnasium besucht. Das heißt, da habe ich mich eigentlich mit Wirtschafts- und Finanzthemen noch gar nicht so viel beschäftigt, hatte aber schon immer ein großes Interesse daran, auch dadurch bedingt, dass ich eben in den Ferien gearbeitet habe, habe dann nach der Matura Wirtschaftspädagogik studiert und nach dem Studium einerseits an einer Handelsakademie unterrichtet, aber auch schon als Assistentin am Institut für Wirtschaftspädagogik gearbeitet.
Genau, das ist das, was man weiß über dich schon. Und was ich dann noch gefunden habe irgendwo, und das freut mich auch als alter Banker irgendwie, du hast bei verschiedensten Banken Praktika gemacht, schon während der Schulzeit und auch danach mit dem beginnenden Studium, Volksbank Krems, Raiffeisenverband Salzburg, Schöller & Co. in Wien und auch die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank in München. Kann ich mir das so vorstellen, dass das 4 Jahre, 4 verschiedene Stationen waren oder waren da andere einige mehrfach?
Ja, ich war ein paar Mal in der Volksbank Krems. Mhm. Ja. Ich habe auch längere Zeit dann für die Schöller Bank als Werkstudentin gearbeitet. Also in Summe waren das etliche Monate, wenn man das zusammenrechnet. Ja.
Und welche Arbeiten haben dir da am meisten getaugt oder gab es da in den jungen Jahren, ich glaube als Schülerin wird man sich's nicht aussuchen können, aber so später eine kleine Spezialisierung?
Ja, schon. Also ich habe es eigentlich von Anfang an sehr genossen, weil auch wenn ich noch wenig Ahnung hatte und natürlich auch keine besonders verantwortungsvollen Aufgaben erledigen durfte, aber trotzdem hat mich das sehr interessiert, was ich da alles in die Hand bekommen habe. Mhm. Also ich musste oft was kopieren oder nach Alphabet sortieren und dann habe ich einfach geschaut, was ist denn das überhaupt? Und dann waren das halt Kreditakte und da findet man eigentlich viel heraus, wie so das Kreditgeschäft läuft, wie viel die Leute wofür Kredit aufnehmen und ich habe das eigentlich interessant gefunden. Und bei der Schöller Bank später war es dann auch mal die Wertpapierabteilung, also ganz eine andere Station. Einmal war es auch die Personalabteilung. In München war es die Kommerzkreditabteilung. Auch das war sehr spannend. Da hatte ich viel mit Bilanzen zu tun und hatte damals natürlich dann auch schon das Wissen, was eigentlich eine Bilanz ist, was man da herauslesen kann. Und da durfte ich auch schon so ein bisschen analysieren. Und das hat mir natürlich schon gefallen. Also nicht nur rein ausführende Tätigkeit, sondern auch so ein bisschen analytische Arbeit.
Und die Volksbank Krems, war das eine Filiale oder auch ein kleines Dachinstitut dort?
Naja, die ist ja selbstständig. Okay. Die war damals schon eine AG, was ja ungewöhnlich war schon, für Volksbanken, die ja klassischerweise Genossenschaften sind. Aber das war damals die Volksbank Krems-Zwettl AG und das war natürlich auch höchst spannend, dass eine Bank, die eigentlich klassischerweise eine Genossenschaft ist, dann doch die AG wählt als Gesellschaftsform. Also wo ich hingeschaut habe, waren spannende wirtschaftliche Fragen.
Ich sehe mich ja immer noch als Banker, obwohl ich jetzt im Medienbereich arbeite. Die Frage an dich, warum haben wir Bankerinnen und Banker dich nicht in der Branche halten können?
Ja, es passiert halt im Leben dann oft anders, als man denkt. Mhm. Und bei mir war es so, ich wollte eigentlich die ganze Zeit in eine Bank gehen und dann dort auch arbeiten. Ich habe Bankbetriebslehre auch als spezielle BWL gewählt an der WU, war sehr begeistert, aber dann wurde ich zum Ende meines Studiums gefragt, ob ich nicht gerne eine Dissertation schreiben würde. Und zwar vom damaligen Professor für Wirtschaftspädagogik von Wilfried Schneider, den viele kennen, weil sie nach seinem Buch Buchhaltung gelernt haben. Mhm. Und das war natürlich auch sehr interessant, sehr verlockend, da so rasch ein Angebot zu bekommen. Und dann habe ich einfach meine Lehrtätigkeit in der Schule verknüpft mit einer Tätigkeit als Assistentin an der WU. Und dann hat mich die Leidenschaft fürs wissenschaftliche Arbeiten gepackt und dann bin ich der akademischen Karriere treu geblieben.
Und geblieben eigentlich auch,
ja.
Oder? Bis heute und mit spannenden Facetten, die wir dann nach und nach erzählen werden natürlich. 1995 hast du dein Studium abgeschlossen. Das war komplett da in meiner direkten Nachbarschaft, genau. Die alte WU hier im
Eisergrund.
Genau. Wir zeigen beide hin,
ja.
Sieht man natürlich nicht im Podcast, aber ich glaube, man kennt die alte Wirtschaftsuni auch noch recht gut. Gut, 95 dann, wie gesagt, Wirtschaftspädagogik abgeschlossen. Du hast von der DIS gesprochen.
Ja.
Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, nach der Dissertation, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und die von meinen Betreuern auch sehr gut beurteilt worden ist, habe ich mir gedacht, Forschen ist auch großartig und dann konnte ich weitermachen und mich habilitieren. Mhm. Und die DIS war fertig 1998 und 2003 habe ich dann die Habilitation abgeschlossen. Ja, und dann mit einer Habilitation entscheidet man sich natürlich auch schon für die akademische Karriere. Da ist schon ganz klar, dass man diesen Weg weitergehen will. Und dann kamen eben die ersten Bewerbungen für Professuren und das war auch sehr rasch erfolgreich. Also ich hätte einen Ruf an die LMU in München gehabt, durchaus auch sehr interessant, aber da kam gerade meine Tochter auf die Welt. Und
auch sehr interessant, ne?
Ja, und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt kein idealer Zeitpunkt, ich möchte schon gern mal eine Professur haben, aber nicht zu Lasten der familiären Entwicklung. Und ja, dann hat es eben noch ein paar Jahre gedauert, aber dann kam später dann doch noch ein Ruf, den ich dann angenommen habe.
Und in der Zwischenzeit spreche ich noch ein paar Punkte an, die ich auch so finde. Geschäftsführung, Arbeitsgemeinschaft, Wirtschaft und Schule. Das war vor der Habilitation.
Ja, richtig.
Was war das?
Das ist eine.
Man kann sich's vorstellen.
Irgendwie. Ja, die AWS ist eine Vorfeldorganisation, wenn man so will, von der Wirtschaftskammer Österreich, wird AWS. Auch mit.
Gut, jetzt bin ich auf der Leitung gestanden.
Ja,
ich
habe
die Langversion
gelesen. Ja, Arbeitsgemeinschaft, Wirtschaft und Schule bedeutet das. Und da haben wir Unterrichtsmaterialien zu verschiedensten wirtschaftlichen Themen erarbeitet, um sie dann Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung zu stellen. Um einfach zu sagen, wenn du Wirtschaft unterrichtest, finden wir das toll und wir unterstützen dich, indem wir dir Material zur Verfügung stellen, das du verwenden kannst. Mhm. Und das habe ich 3 Jahre lang gemacht, sozusagen diese Arbeitsgemeinschaft zu leiten, sozusagen das Management zu machen, die Themen zu bestimmen, Autorinnen und Autoren zu finden, auch selbst ein bisschen mitzuschreiben, die Redaktion zu machen und das Budget zu verwalten. Das waren meine Aufgaben. Und ja, bis meine Tochter auf die Welt gekommen ist, habe ich das gemacht.
Noch einen Punkt knall ich dir einfach so hin jetzt irgendwie. Vizepräsidentin der ISBE oder SIEC, kürze ich jetzt auf Deutsch auf. Österreich. Auch da bitte für die Hörerinnen und Hörer,
was
die
es
wie ich nicht wissen.
Ja, was denn das ist?
What's that?
Das ist die ISBE, die International Society of Business Education. Mhm. Ja. Und SIEC ist die Abkürzung der französischen Bezeichnung. Das müsste sein Société Internationale pour l'Enseignement Commercial.
Klingt ja. Auf jeden Fall cool.
Klingt
dann,
gut.
Dann nehmen wir das mal so her.
Ja.
Haben wir einen Euro in Schwindel.
Das ist eine internationale Gesellschaft von Wirtschaftspädagoginnen und Wirtschaftspädagogen weltweit, wenn man so will. Ja, und da bin ich im Austrian Chapter aktiv gewesen. Die haben so lokale Chapters. Und war eben jetzt auch einige Jahre Vizepräsidentin für die German-speaking countries, habe auch das gemacht, ja.
Das heißt, du bist seit 2 Jahrzehnten eigentlich auch irgendwie vorne mit dabei, wenn es darum nicht nur geht, die Bildung zu vermitteln, sondern auch die Bildung selbst weiterzuentwickeln.
Ja.
Das sind auch viele Punkte da, die man Kompetenzzentrum für empirische Forschungsmethoden. Der WU Wien klingt auch spannend.
Ja, natürlich. Das ist ganz was Tolles, was wir da haben an der WU. Das ist eine, ja, ein Kompetenzzentrum, das auch eine Servicestelle ist für Leute, die empirisch arbeiten. Und das bedeutet, dass sowohl Studierende als auch Mitarbeitende an der WU die Möglichkeit haben, bei Forschungsfragen, die sie empirisch bearbeiten, also wo sie einen Fragebogen haben oder Interviews machen, sich empirisch, methodisch Unterstützung zu holen. Ja? Mhm. Und die haben echt tolle Serviceleistungen. Und ich unterstütze das, indem, wenn es zum Beispiel Bildungsprojekte gibt, wo auch jemand eine Beratung braucht, ein Coaching braucht, einfach meine Meinung hören will, dann kann er sich halt über dieses Kompetenzzentrum auch an mich wenden.
Sehr, sehr, sehr spannend. Und dann einen Punkt noch, Gastprofessuren hast du an der Universität in Konstanz und auch in Innsbruck. Das sind beides jetzt Orte, die nicht unbedingt um die Ecke sind.
Ja.
Wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel Zeit oder ist das physisch oder auch immer digital?
Ja, also in Konstanz habe ich eigentlich eine Vertretung gemacht, weil zu so einer Vertretungssituation kann es kommen, wenn ein Professor plötzlich weggeht an eine andere Uni und nicht gleich seine Nachbesetzung erfolgen kann. Ja, da vergehen oft Monate, Semester, ja, und da braucht es dann jemanden, der in der Zwischenzeit die Lehre hält. Ja, und das war damals so, da ist, glaube ich, der Jürgen Seyfried, der jetzt Professor in Mannheim ist von Konstanz weggegangen und es hat einfach jemanden gebraucht, der dort seine Vorlesung übernimmt und ein Seminar übernimmt. Und ein anderer Konstanzer Professor, der Thomas Deisinger, hat mich gefragt, ob ich das übernehmen würde. Und das habe ich ein Semester lang gemacht und bin da halt regelmäßig nach Konstanz gefahren. Natürlich habe ich die Lehre dort geblockt, weil ich parallel auch noch in Wien gearbeitet habe. War aber eine super Zeit, erinnere ich mich sehr gern dran zurück.
Und ich erinnere mich zurück, wie die WU da abgezogen ist und die neue WU jetzt im zweiten Wiener Gemeindebezirk quasi hochgezogen und entstanden ist. Du hast den Umzug, nehme ich auch noch ein bisschen logistisch begleiten müssen.
Ich habe sehr viel eingepackt und nachher wieder sehr viel ausgepackt. Ja.
Genau. Und wie war das damals? Was hat das verändert am gesamten WU-Betrieb, deiner Meinung nach? War es nur eine neue Location oder mehr?
Es ist sicher mehr. Ja. Es ist insofern mehr, als wir jetzt wirklich einen echten Campus haben. Natürlich hatten wir auch in der Augasse das Hauptgebäude und sehr viele andere WU-Gebäude in der Nähe, aber wir hatten überhaupt kein Campus-Feeling. Ja, da musste man ja doch über die Straße gehen oder ein Stück weit gehen Richtung Franz-Josefs-Bahnhof. Das war alles machbar.
Also von Krems recht gut gelegen.
Ja, das stimmt natürlich.
Kopfbahnhof, ne?
Ja, richtig. Aber jetzt haben wir ein echtes Campus-Feeling. Mhm. Ja, die Gebäude sind einfach echt so arrangiert, dass ein Campus entstanden ist. Und das ist natürlich für das gemeinsame Arbeiten, für das gemeinsame Lernen wirklich toll. Und was ich als Lehrende vor allem wirklich toll finde, ist, ich habe in jedem Hörsaal, in dem ich unterrichte, habe ich Tageslicht, habe ich Fenster. Man kann lüften, ja, man hat nicht nur künstliches Licht. Wir haben die ganze Ausstattung, die man braucht, um modern unterrichten zu können. Ich muss nicht mehr Notebook und Beamer und Boxen und Verlängerungskabel irgendwie mitschleppen. Ich habe alles vor Ort. Mhm. Ich gehe hinein und ich kann aufs Knöpfchen drücken und kann sofort loslegen mit dem Unterricht. Und das ist eine echte Lebensqualität.
Und ich glaube, irgendwann haben wir geplaudert, es gibt auch rundherum gute Laufstrecken im Prater
hinein. Ja, das
was
ist
du immer
richtig.
Wieder machst, genau.
Ja,
herrlich,
ja. Ja, das genau. Ist wunderschön. Allerdings muss ich gestehen, ich hatte 2-3 Jahre lang Laufschuhe im Büro, bin aber nie dazu gekommen, weil wenn ich im Büro war, dann gab es nur Arbeiten.
Immerhin waren die Laufschuhe im Büro.
Also aber
man hat den Spirit irgendwie.
Ja.
Irgendwie gehabt. Der Umzug von WU zu WU war 13, war das?
2013, richtig, ja.
Also wenn ich mich richtig erinnere, und wir haben es im Vorfeld auch ein bisschen skizziert, ist das auch das Jahr, wo das ZFA, das Zertifikateforum Austria, einen Beirat gegründet hat. Und wir zwei Hübschen waren von Anfang an dabei, wenn ich das jetzt mal so liebevoll sagen darf. Macht Spaß, oder?
Total.
Mir macht es auch sehr viel Spaß.
Ja, überall, wo man sich einbringen kann, mitwirken kann, sich austauschen kann, mit anderen spannenden Leuten zusammenkommt, das genieße ich sehr.
Jetzt, da hat es in der Zwischenzeit auch mal Phasen gegeben, wo du weiter weg warst von den Finanzthemen.
Ja, schon dadurch bedingt, die Dissertation war über die Unterrichtsmethode Übungsfirma. Mhm. Ja, auch super spannend, eine Unternehmenssimulation zu verwenden in der Schule, um den Schülerinnen und Schülern deutlicher zu machen, wie verschiedene Unternehmensabteilungen zusammenarbeiten, was in welcher Abteilung gemacht wird, wie sozusagen dieses Hands-on-Arbeiten geht mit echten Belegen, die von anderen Übungsfirmen kommen und so weiter. Das ist sehr, sehr spannend. Das habe ich evaluiert, war eine der ersten Evaluierungen dieser doch damals neu eingeführten Unterrichtsmethoden. Das hatte jetzt eigentlich mit Finanzbildung im engeren Sinn nichts zu tun, muss man ehrlich sagen. Und die Habilitation war zum Thema Lehrerevaluation und Unterrichtsevaluation auch ein sehr spannendes Thema, das ja oft sehr kontroversiell diskutiert wird. Soll man Lehrerinnen und Lehrer beurteilen? Wer kann das überhaupt? Können Schüler überhaupt sagen, welcher Lehrer, welche Lehrerin gut ist oder nicht? Wovon wird das beeinflusst? Das habe ich in der Habilitation aufgearbeitet. War auch sehr spannend und war jetzt auch gar nicht eigentlich ein Finanzbildungsthema. Aber dann 2012, 2013, dann kam die Hinwendung zu diesem Thema.
Also war nicht nur das ZFA, sondern…
Nein, da gab es tatsächlich einen Auslöser, einen ganz massiven Auslöser in diese Richtung.
Jetzt sag ich am.
Was der Auslöser war?
Ja,
sag ich am. Das ist, wenn ich zurückblicke, wirklich eine tolle Story. Ich kann mich erinnern, 2012, da war mein Sohn gerade ein Jahr alt, also da war ich eigentlich hauptsächlich wieder auch Mutter. Ja. Kam aber ein Anruf… indem ich gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, im März 2013 einen Vortrag zu halten in Brüssel zum Thema Financial Literacy in Austria. Das wäre doch ein wirtschaftspädagogisch relevantes Thema. Was wissen Leute über Geld? Wie gehen sie mit Geld um? Ich denke mal, ja, ist wirklich wahr, ist spannend. Und da in dem Bereich hatte ich eigentlich noch nicht wirklich was getan.
Aber die Antwort war eh leicht nichts, oder?
Und ich habe dann gesagt, ja, ich halte das auch für ein spannendes Thema. Ich arbeite mich da ein. Ich mache diesen Vortrag. Ich fange sofort zum Recherchieren an. Die Recherche war ernüchternd.
Denke ich mir.
Ja, weil damals, muss ich wirklich sagen, so 2012, 2013, hat man in Österreich noch nicht allzu viel gefunden. Aber man hat schon international wahnsinnig viel gefunden. Die OECD war damals schon circa 10 Jahre lang an dem Thema dran. Es gab schon jede Menge OECD-Publikationen dazu. Es gab auch schon Forschung im Bereich Financial Literacy, aber ganz, ganz wenig in Österreich. Mhm. Ja. Natürlich der Name Anna-Maria Lusardi ist einem sofort x-mal über den Weg gelaufen, aber in Österreich selbst habe ich sehr wenig gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das wird ein kurzer Vortrag. Aber es ist mir dann doch gelungen, so die Dinge, die ich gefunden habe, zusammenzutragen, auch einen Vortrag zusammenzustellen. Und dann war dieser Event in Brüssel wirklich sehr inspirierend, weil es waren Leute von der OECD dort, es waren Leute von verschiedensten Organisationen dort, es gab einen regen Austausch und es war eine lebhafte Community, wo man gemerkt hat, die brennen alle für dieses Thema. Mhm. Und als ich zurückgekommen bin von diesem Vortrag, der übrigens auch sehr, sehr gut rezipiert worden ist, habe ich gewusst, an dem Thema bleibe ich dran. Es war mir ein Anliegen. Ich weiß auch noch, als ich in irgendeiner OECD-Broschüre gelesen habe, Österreich will keine nationale Finanzbildungsstrategie machen, weil dafür haben sie kein Budget. Das stand irgendwo in einer Fußnote in einer OECD-Broschüre und ich habe mich so geniert damals, weil ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, wie kann das sein, dass wir für so eine wesentliche Bildungsfrage, die jeden Menschen betrifft, dass wir dafür nicht einen Budgetposten schaffen können. Das wollte ich nicht glauben. Und ich habe mir gedacht, jedenfalls muss man dem Thema dranbleiben. Das war die Initialzündung.
Das klingt doch super. Wir hatten ja früher, ich sage das immer wieder, auch durchaus auch sehr ein aktives Selbstentscheidertum in Österreich, sogar im Finanzministerium, einen Kapitalmarktbeauftragten, den ehemaligen OMV-Chef Richard Jaynes, jetzt leider verstorben. Aber danach ist halt immer mehr die Strategie gekommen. Von Faymann abwärts hat keine Regierung irgendwas mehr getan, bis jetzt zuletzt, aber es kommt noch nicht im Skin of the Game an. Aber ich bin jetzt bei dir wieder im Jahr 2016. Und ja, da ist es dann quasi mit dem Auftrag gekommen, das Institut für Wirtschaftspädagogik quasi als Leiterin zu übernehmen.
Ja.
Ist man schon stolz, oder?
Das war extrem. Ja. Das war eine große Freude. Das war auch wirklich ein Ziel, das ich angestrebt habe, sage ich ganz offen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das auch gelungen ist. Es war insgesamt sozusagen, hatte ich ja 3 Rufe, denn von einem habe ich ja schon erzählt, an die LMU in München. Mhm. Eine tolle Universität, habe mich dann, wie gesagt, aus privaten Gründen dagegen entschieden. Ich hätte auch eine Professur in Duisburg haben können, aber es gab auch den Ruf nach Wien. Mhm. Und der war natürlich naheliegenderweise der, den ich am allerliebsten annehmen wollte. Und das habe ich dann getan und habe im März 2016 das Institut für Wirtschaftspädagogik übernommen und leite es seither und mache das auch mit sehr, sehr großer Freude und mit einem tollen und sehr, sehr großen Team.
Wie groß ungefähr kann man da
quantifizieren? Die Stammmannschaft sind schon 20 Leute, muss man schon sagen. Ja, und dann gibt's immer wieder auch Tutorinnen und Tutoren. Und die Abteilung für Bildungswissenschaft gehört auch zu meinem Institut dazu. Also wenn zu einer Weihnachtsfeier alle kommen, die eingeladen sind, dann können das schon fast 40 sein.
Schön. Ja? Und die Pädagogin in dir wurde dann ein bisschen natürlich auch mit der Managerin, die du sein werden musstest, in Konkurrenz gesetzt. Wie ist da damit gegangen? So ein Team zu leiten heißt ja auch Aufgaben zu übernehmen, die nicht nur pädagogisch sind.
Das stimmt, ja. Das stimmt absolut. Und ich habe nach wie vor einen riesen Respekt vor der Aufgabe, ja. Eben weil es auch so ein großes Institut ist. Und ich bin meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so dankbar, dass sie es mir auch so einfach machen, dieses Institut zu leiten, weil sie einfach alle sehr konstruktiv arbeiten, sich gut einbringen und mich wirklich auch unterstützen. Also tatsächlich, ich will es nicht verschreien, aber ich habe bis jetzt, muss ich sagen, mit dem Institut, mit der Leitung große Freude und wirklich ganz, ganz wenig Probleme.
Bevor ich jetzt zu den zwei ganz aktuellen Themen komme, die ich auch noch anmoderiert habe, 8 Jahre bist du da jetzt die Leiterin, in die Mitte dieser 8 Jahre Covid. Was hat das mit euch gemacht? Was hat das mit dir gemacht? Wie ist der Unterricht? Ich möchte es im Kopfkino für die Hörerinnen nochmal hochholen.
Da muss ich eines sagen, da war die WU wirklich spitze darin, sehr rasch auf Online-Teaching umzustellen. Und wir hatten das, ich habe das so in Erinnerung, wir haben das MS Teams installiert, wir haben uns auch mit Zoom vertraut gemacht und mit anderen Tools, aber wir haben tatsächlich innerhalb weniger Tage die Lehre auf Online-Betrieb umgestellt. Und für mich war vollkommen klar, es soll keiner im Studium jetzt stehen und Zeit verlieren aufgrund der Pandemie. Und ich habe auch mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besprochen, wie können sie gut von zu Hause aus arbeiten. Wir haben uns natürlich dann viel, viel öfter auch abgesprochen, einfach um nicht den Kontakt zu verlieren. Man verliert sich ja dann wirklich rasch aus den Augen. Ja? Und ich führe so einmal im Jahr ein sehr langes, ausführliches Mitarbeitergespräch. Und in Zeiten der Pandemie und wo wir Homeoffice hatten, habe ich einfach dieses Netz sogar ein bisschen dichter geknüpft, um sozusagen ein Gegengewicht zu dieser Distanz zu schaffen, die auf einmal da war, vollkommen klar. Und wir sind gut über diese Zeit gekommen. Wir haben uns natürlich riesig gefreut, als wir dann wieder am Institut zusammengekommen sind. Aber wir haben das, glaube ich, im Institut, aber auch als gesamte WU sehr gut hingekriegt.
Ich glaube, eine ZFA-Beiratssitzung war eine von 2 Teams oder Zoom-Konferenzen, die ich mitgemacht habe, weil ich habe mich da immer rausgehalten, weil ich es einfach nicht wollte.
Ja.
Weil du hast dich nicht ausreden können irgendwie, weil wo warst du denn sonst? Irgendwie geht er nicht wegen Lockdown oder so. Ja. Lasst mich in Ruhe, ich will das nicht. Ja, ich gehe gern Schmäh führen und das ist halt da nicht so gut gegangen.
Ja.
Eine Kleinigkeit noch. Ich kann mich erinnern, heuer das Sommerfest vom österreichischen Tennisverband. Da habe ich mir vorher eingeschrieben, das war im Wiener Parkclub in der Gegend der WU, in der Rustenschacher Allee und um 2 Stunden zu früh dort. Ich habe mein Podcast-Gerät mitgehabt, weil ich mit Magnus Brunner und mit Joel Schwärzler, dem Tennisspieler, dem Jungen, den der Magnus auch kennt, weil seine Söhne mit ihm spielen, Podcasts machen wollte. Da habe ich mir gedacht, was mache ich jetzt? Jetzt gehe ich zur WU, habe ich mir in meinem Kino gedacht und frage mal die Leute, ob sie den ATX kennen und die Wiener Börse. Weiß ich, sie stöhnt schon. Was mir aufgefallen ist, ja, kennt man natürlich, aber man investiert nicht in Wien und ist sehr international aufgestellt und die Leute, ich traf mir alle urhöflich. Viele waren Native Speaker Englisch.
Ja.
Wie Englisch ist euer Institut eigentlich? Das war für mich schon ein Learning, dass manche nicht Deutsch gesprochen haben und ihr offenbar viele Sachen in Englisch habt und quer international ist.
Insgesamt ist die WU eine sehr international orientierte Universität. Das kriegen wir natürlich am Institut für Wirtschaftspädagogik ein bisschen weniger mit, weil unser Masterprogramm, das wir anbieten, das halten wir in deutscher Sprache. Mhm. Ja. Wir haben zwar ein Wahlfach, wo es um Englisch als Arbeitssprache geht, weil wir ja unseren Absolventinnen und Absolventen auch die Möglichkeit geben wollen, sich darauf vorzubereiten, dass sie auch später vielleicht an einer Schule auf Englisch unterrichten, mit Englisch als Arbeitssprache. Aber davon abgesehen sind die Lehrveranstaltungen in der Wirtschaftspädagogik auf Deutsch. Aber wir haben natürlich einige englischsprachige Masterprogramme an der WU. Wir haben ein englischsprachiges Bachelorstudium, wo ich übrigens heute gerade eine Vorlesung gehalten habe für die Erstsemestrigen in diesem Studium. Und da merkt man schon, ja, die WU ist eine international orientierte Universität und in vielen Lehrveranstaltungen wird einfach Englisch verwendet. Ja.
Finde ich gut, finde ich sehr gut. Mhm. Gut, ich komme zu den zwei aktuellen Punkten, die wir noch identifiziert haben und die wir jetzt ansprechen. Weißt du noch, was du am 12. September 2023 gemacht hast?
Ja, das weiß ich sehr gut.
Dann sag's uns.
Das genau. War die Geburtsstunde des Zentrums für Finanzbildung an der WU.
Habt ihr eröffnet, ne?
Das haben wir eröffnet. Das war eine große Feier bei uns im Festsaal. Es ist der Magnus Brunner gekommen, der Finanzminister, und wollte auch gerne mit ein paar Worten das würdigen, was da an der WU passiert. Und wir haben ein nettes Podium gehabt. Ich kann mich erinnern, wir hatten den Stefan Humer da von der Österreichischen Nationalbank, die Fiona Springer von der FMA. Wir hatten den Ricardo Viberal vom Kreditschutzverband.
Das ist so großartig, ja.
Ja, also es war ein tolles Podium, auch mit der Gudrun Steinmann von der Schuldenberatung in Wien. Also es war ein tolles, bunt besetztes Podium. Wir haben Finanzbildungsfragen diskutiert und wir haben natürlich gesagt, worum geht's eigentlich bei so einem Zentrum? Und dieses Zentrum bündelt Projekte, die wir haben, wo es um Forschung geht, um Entwicklung geht, um Evaluierung geht, um Unterrichtsmaterialien und auch um das Fördern, ein Bewusstsein für Finanzbildungsthemen zu schaffen. Das alles tun wir im Zentrum und haben eine Reihe von Projekten, in denen wir das alles versuchen umzusetzen.
Ist das exklusiv für die Studierenden oder kann ich da auch als Everybody reinmarschieren?
Naja, also wer sagt, er hätte eine Idee für ein Forschungsprojekt, der ist bei uns gut aufgehoben.
Da sitzt der Falsche vis-à-vis, ich habe viele Ideen.
Ja. Wir haben natürlich auch selbst viele Ideen für Forschungsprojekte, suchen dann Partnerinnen, Partner, mit denen wir das durchführen können. Wir schreiben Forschungsanträge, wir machen aber auch Unterricht an Schulen. Ja, wir haben die sogenannten Finanzbildungscoaches, das sind Studierende der Wirtschaftspädagogik, die ein Wahlfach im Bereich Finanzbildung absolviert haben, die fachdidaktisch gut geschult sind und die dann, wenn eine Schule bei uns einen Workshop anfragt, diesen Workshop vorbereitet. Wir checken das nochmal inhaltlich, damit da alles sicher gut passt, und dann gehen die in die Schule und halten den Workshop, und das ist für die Schulen kostenfrei. Und wir sind einfach happy, dass unsere Studierenden schon während des Studiums auch die Möglichkeit haben, in unterschiedlichsten Schultypen, Schulstufen zu unterrichten und Finanzbildungsthemen zu transportieren.
Ich habe eine Zeit lang an der Vienna Business School immer wieder über den Aktienmarkt gesprochen.
Cool.
Das war immer wieder eine Art Freistunde für die Leute, aber einige haben sich extrem engagiert und haben unpackbar viel Spaß gemacht. Ich muss noch eine Sommerfest-Anekdote bringen, weil du den Ricardo Viberal und irgendwas mit Partnern besprochen hast, der hat in der Eröffnung gesagt, also alle unsere Gäste, die Single sind, gutes Signal, wir haben alle Gäste KSV überprüft, ihr könnt eine Partnerschaft riskieren. Und alle haben gelacht und nachher haben ihn doch zwei, drei gefragt, stimmt das wirklich, hast du uns echt überprüft, und so ist er nicht mehr rausgekommen aus dem.
Ja.
Aber einfach herrlich. Und zufrieden mit der Entwicklung jetzt 13 Monate später mit deinem Zentrum?
Sehr, wir haben ein Jahr danach, also dieses Jahr am 12. September, haben wir ersten Geburtstag gefeiert und haben 10 Projekte vorgestellt, die zu den größeren Projekten des Zentrums zählen. Mhm. Ja, und da, ich muss gestehen, in der Vorbereitung von diesem Event ist mir ein bisschen anders geworden, weil mir durch diese Darstellung der Projekte in einer PowerPoint-Präsentation bewusst geworden ist, wie viel wir eigentlich in diesem Jahr gemacht haben.
Mhm. Ja. Kann man schon stolz sein.
Ja, absolut.
Ich verlinke immer meistens drei Sachen. Also verlinken tun wir dein Institut an der WU, dann verlinken wir jetzt das Zentrum für Finanzbildung. Und das dritte, was wir verlinken werden, ist nicht ganz deutscher Satz, finanznavi.gv.at, auch da ein paar Worte dazu.
Ja, gerne. Das ist sozusagen die Wissensplattform der nationalen Finanzbildungsstrategie für Österreich. Und das haben federführend das BMF und die ÖNB entwickelt, mit Unterstützung der OECD, die auch mit Mitteln der EU-Kommission dieses Projekt durchgeführt hat. Aber sozusagen operativ die Fäden in der Hand hatten BMF und ÖNB. Und dann gab es von Seiten der OECD die Ausschreibung einerseits für Videos, andererseits für die Inhalte für diese Plattform und andererseits auch für die Programmierung der Plattform, also sozusagen die Infrastruktur herzustellen. Und ich weiß noch, dass ich im Sommer 2023 die Ausschreibung dieses Projekts gesehen habe. Also die OECD hat ausgeschrieben, Inhalte zu entwickeln für diese Plattform, beginnend von, was ist eigentlich Geld, warum verwenden wir Geld, was macht den Wert des Geldes aus, was bedeutet sparen, was bedeutet investieren, was bedeutet finanzieren, was bedeutet vorsorgen, was bedeutet versichern, die gesamte Bandbreite. Und ich habe mir gedacht, das ist ein wahnsinns toller Auftrag, natürlich extrem verantwortungsvoll für die nationale Finanzbildungsstrategie, da die Inhalte zu erarbeiten. Und ich habe mir gedacht, da möchte ich gern meinen Hut in den Ring werfen und habe mich beteiligt an der Ausschreibung und war dann irrsinnig glücklich, als dann doch einige Monate später, als ich ehrlich gesagt nicht mehr dran geglaubt habe, auf einmal der Auftrag kam.
Ist ja ziemlich chronologisch mit dem Zentrum für Finanzbildung.
Ja, ja.
Und es gibt sicherlich ein paar Doppelnutzen, nehme ich an,
total,
oder?
Total, ja.
Wenn man da in die Richtung recherchiert, tief.
Das war eines dieser 10 Projekte, die wir im ersten Jahr durchgeführt haben und ich bin…
Ist ja kein kleines.
Nein, ich bin unfassbar stolz auf mein Team, das daran mitgearbeitet hat. Wir haben innerhalb von 9 Wochen über 300 Seiten Content erstellt.
Das ist eine ganze Menge, ja.
Ja.
Ich habe jetzt noch nicht reingeschaut und deswegen jetzt die Frage, die vielleicht die frechste Frage in dem Gespräch ist, wie viel österreichische Aktien oder Aktien generell stecken in dem Navi drin?
Naja, wir
so ein Prozent nur, nicht jetzt in Stück.
Also wir schreiben jetzt nicht über einzelne Aktien oder so, aber wir erklären natürlich, was Aktien sind. Es gibt ein Kapitel, wo es ums Investieren geht, um verschiedene Kapitalanlageformen und natürlich sind Aktien da ein Thema, ist eine ganz wichtige Anlageform, die man natürlich kennen muss. Natürlich auch kennen muss, wenn man dann letztendlich in Investmentzertifikate investiert oder wenn man sagt, okay, ich investiere in einen ETF. Was ein ETF ist, kann man nur verstehen, wenn man weiß, was Aktien sind, wenn man weiß, was ein Börsenindex ist. Also man braucht eigentlich sehr viel Vorwissen, damit man auch verstehen kann, was ist eigentlich so ein Fonds, was macht denn aus, was ist die Idee dahinter. Man braucht natürlich auch ein Verständnis für Risiko, aber alles das haben wir abgedeckt. Ja, was sind Anleihen, was sind Aktien, was sind Investmentzertifikate, was sind ETFs, ja, welche andere Anlageformen gibt es, Rohstoffe, Kryptoassets natürlich ein Thema heutzutage. Also das wird man alles finden im Finanznavi, ja.
Ich habe dich noch Sounding im Ohr, auch wo du gewarnt hast vor dem Klarna-Schulden und Co. Das war, glaube ich, eben mit Magnus in einem Podcast.
Das war im Podcast Friday, mit dem Finanzminister, genau. Ja, genau.
Hat sich das gebessert gefühlt im letzten Jahr? Ich meine, es gibt laute Stimmen, die sagen, ja. Kinder, passt auf, es soll kein Wettbewerb sein, posten, wer mehr Schulden hat.
Ja, also ich glaube, diese Challenge gibt es mittlerweile nicht mehr.
Die ist weg, glaube ich auch.
Die ist weg auf TikTok, Gott sei Dank. Und wir haben auch eine Untersuchung gemacht. Wir haben Jugendliche befragt zu ihrer Verschuldungsabsicht. Also wofür wären sie bereit, sich in der Zukunft zu verschulden?
Das ist eine kluge Frage, ja.
Und da sieht man schon, dass sie sehr deutlich differenzieren zwischen Krediten, die einen Wert schaffen, wie eine Immobilie, eine Ausbildung, eine Beteiligung an einem Unternehmen, ja, und Krediten, wo es darum geht, Konsum zu finanzieren. Und da differenzieren sie schon. Also sich für eine Immobilie zu verschulden, da ist die Bereitschaft relativ hoch. Ja, und wir wissen auch, wenn immer wir Leute fragen, was ist das, was ihr euch eigentlich leisten können wollt, da kommt relativ häufig eine Wohnung und ein Auto. Mhm. Ja, das ist noch immer bei vielen die Standardantwort. Ja. Und wie gesagt, für die Wohnung ist schon die Mehrheit bereit, sich zu verschulden. Beim Auto ist so ziemlich 50-50. Ja.
Auto ist ein bisschen eine Weltbildfrage auch.
Ja, geworden, natürlich. Da,
und
die
urban
Einstellung
gibt es eh nichts mehr, wo man fahren kann.
Ja, die Einstellung zum Auto hat sich durchaus auch gewandelt bei den Jugendlichen. Spielt aber sicher auch eine Rolle, dass wir Jugendliche in Wien, Niederösterreich, Burgenland befragt haben und die Wiener haben vielleicht jetzt nicht so ein Bedürfnis, ein Auto zu haben, weil sie sagen…
Niederösterreich brauchst du eins.
In Niederösterreich kommt es darauf an, wo du wohnst, aber da gibt es schon natürlich Gegenden, wo man sagt, da ist ein Auto ganz geschickt zu haben. Ja,
ja, spannend.
Ja, und auf der anderen Seite, dann gibt es auch die Fragen, würden Sie sich jetzt für Wohnungseinrichtung, für Möbel, würden Sie sich für Elektronik, für Haushaltsgeräte, da sinkt der Prozentsatz derer, die sagen, ja, dafür würde ich auch sofort einen Kredit aufnehmen. Der sinkt beträchtlich, aber er ist schon so zwischen 20% und 30%. Ja.
Immer sehr hoch, ja.
Das ist durchaus beträchtlich.
Ich finde, gefühlt, und ich habe natürlich keine empirischen Daten dazu, aber was ich so höre, ist wieder eine Spur mehr Vernunft eingezogen. Mhm. Auch durch die ganzen Krisen, die wir haben, denkt man mehr nach und nicht so ganz deppert am Schädel haben das Geld,
ja,
sondern doch auch ein bisschen wieder denken und auch eine neue, ja, biederer Zugang und nicht im negativen Sinne zum Geldthema. Mhm. Irgendwie zu sagen, auch ein bisschen traditioneller und so Werte schaffen und in Richtung Eigenverantwortung auch zu denken, ja. Kannst du das teilen irgendwie oder ist dieser Trend jetzt nur subjektiv bei mir angekommen?
Ja, natürlich, man bräuchte konkrete Daten, ja, aus denen man das ablesen kann.
Aber Pädagogin ist schwer zu fragen, weil du musst ja irgendwie belegen alles.
Ja, ja, natürlich. Ja. Also ich denke gerade zurück, was ich aus den Untersuchungen, die wir haben, beziehungsweise die ich kenne, die jemand andere gemacht hat, was wir daraus ableiten könnten. Was ich definitiv sagen kann, es gibt ein großes Interesse an Geldthemen bei den Jugendlichen. Also wo auch immer wir hinkommen und sagen, wir wollen ein Interview machen und da geht's um Geld, oder wenn wir sagen, wir wollen einen Workshop anbieten, wie eben die Finanzbildungscoaches, wir stoßen nur auf offene Ohren, die Türen springen auf, wir sind überall herzlich willkommen, die Schüler sind extrem interessiert. Ja, das kann ich sagen. Was ich auch sagen kann, es gibt einen gewissen Prozentsatz, der auch wirklich gut informiert, die beschäftigen sich mit dem Thema, da würde ich sagen, das sind so circa 20-25%, die sind sehr gut informiert, die wissen viel und denen ist es auch ein großes Anliegen, ihre finanziellen Angelegenheiten gut im Griff zu haben. Und dann kommt so ein größerer Prozentsatz, der auch zum Großteil rational agiert, vernunftbetont, gut überlegt, der nicht so in den Abschluss von irgendwelchen Geschäften hineinrennt. Dann haben wir aber schon noch so gut 20-25% wiederum, die ganz wenig wissen und die sehr anfällig sind für Werbebotschaften und natürlich auch für, ja, investier da, das ist eine super Geschichte. Das zu tun, ohne drüber nachzudenken, ohne sich zu informieren. Ja, also das kann man so grosso modo sagen.
An der WU selbst bist du natürlich ein bisschen in der Filterblase, weil du gehst ja nicht an die WU, wenn du dann überhaupt keine Ahnung hast oder so. Oder das Thema auch ideologisch ablehnst oder so.
Ja, das ist richtig. Ja, also da kann man sehr gut über die Themen auch sprechen und da ist das Interesse grundsätzlich groß. Aber inwieweit sich die Leute dann selber engagieren und auch selber aktiv werden, da gibt's wieder große Unterschiede. Ja, also die klassischen Unterschiede, die wir ja leider auch in unseren Daten sehen zwischen Männern und Frauen zum Beispiel. Frauen tendieren wesentlich weniger zu Investments in Wertpapiere zum Beispiel.
Kommt aber stark auch.
Ja, es wird besser. Ja, sie sind aufgeschlossener, einfach weil es auch jetzt öfter Thema ist und weil es mehr Aufklärung dazu gibt. Aber wir sehen noch immer da einen gewissen Gender Gap.
Definitiv, glaube ich auch. Ja, der Mann ist einfach mutiger und steigt einfach ein und schaut dann. Und die Frau schaut zuerst und steigt dann vielleicht nicht ein, weil es zu viele Fragen gibt. Das ist so ein Learning, das ich mitgenommen habe aus vielen Gesprächen. Ja.
Das stimmt. Wir sehen nach wie vor auch, dass wenn sie in Partnerschaften sind, sie sich oft darauf verlassen, dass sich die bessere Hälfte drum kümmert.
Und sie ist in der Finanzanlage die Frau.
Ja.
Meistens. Das ist definitiv belegt, ja, dass die Frauen ein besseres Händchen haben für vernünftige Geld.
Das stimmt.
Da gibt's Goldman-Studien, alles mögliche.
Ja, ja, das ist richtig, ja.
Auch aus dem gleichen Grund. Der Mann macht's einfach und wenn's daneben geht, ist wurscht. Ne?
Ja. Ja. Wir sehen auf der anderen Seite aber auch, dass, wenn wir jetzt die Statistiken anschauen von den Schuldenberatungsstellen, dass unter den Personen, die massive Schuldenprobleme haben, die Männer in der Überzahl sind.
Ja. Wundert mich überhaupt nicht.
Ja. Auch aufgrund der Risikofreude.
Genau. Weil wir sagen, ist egal, komme ich schon wieder irgendwie raus. Ne? Und gut, liebe Bettina, ich habe überzogen, aber ich könnte weiter überziehen, tue es aber nicht, aus Fairnessgründen, denn den anderen Gästen auch sind so spannende Themen. Ich könnte stundenlang weiterreden, aber ich komme noch zu meiner klassischen Abschlussfrage. Was ist das, was dir an dem Job, wie du ihn ja auch selber ein bisschen gebastelt hast, glaube ich, und es dir ermöglicht wurde, am meisten taugt?
Am meisten taugt mir, dass ich viel mit jungen Menschen zu tun habe. Dass ich sehen kann.
Bleibt man selber viel jünger, oder?
Ja, also absolut. Im Kopf jedenfalls. Auch liebe ich es zu sehen, wie sie sich entwickeln, wie sie oft im ersten Semester noch schüchtern sind, noch nicht so viel wissen und am Ende des Studiums selbstbewusst, kompetent, wirklich bereit, sich ins Berufsleben zu stürzen und auch die Wissenschaft voranzutreiben, jeden Tag etwas Neues dazuzulernen, dass das als Beruf zu haben, jeden Tag ein bisschen schlauer werden zu dürfen, das genieße ich sehr.
Und mittlerweile macht das ja auch schon eine Zeit lang und es ist sicherlich immer leibend, wenn man Pressemeldungen sieht, XY wird neue Finanzvorständin bei sowieso und sie sagt, hey, die war bei mir, oder?
Ja.
Ist doch eine schöne.
Ja, das ist grandios.
Eine grandiose Geschichte, ja. Und das lasse ich jetzt als Schlusswort stehen. Liebe Bettina, danke, dass du hergekommen bist. Früher hast du es näher gehabt, aber jetzt ist auch nicht so weit, glaube ich. Ja. Und danke an euch da draußen fürs Eintauchen mit uns gemeinsam in diese Folge und ein Danke fürs Zuhören von meiner Seite.
Und auch von meiner Seite herzlichen Dank fürs Zuhören.
Danke, tschüss und baba.